Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Hörbahn on Stage. Ich bin Uwe Kulnig und mein Gast bei der Literaturradio Hörbahn ist Heidi Rehn. In dieser Sendung geht es um ihren Roman Die Buchhandlung in der Amalienstraße. Ich möchte mit Heidi über ihr Buch, seinen Inhalt, den Geist der Zeit zu Beginn des 20. Jahrhunderts und ihren Umgang damit sprechen. Wie schreibt sie, wie recherchiert sie und wie plottet sie? Und natürlich auch, wie Heidis weitere Pläne aussehen. Auch wenn wir uns schon einige Zeit kennen, interessiert mich und unsere Hörer der Mensch Heidi Rehn. Ich bin gespannt, was sie uns zu erzählen hat. Herzlich willkommen bei der 78. Sendung Hörbahn on Stage. Ich freue mich sehr, dass du hier zu uns nach Schwabing in die Sendung gekommen bist. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin gerne da.
Wir sind in Schwabing und das heißt, du hast dich auf den Weg gemacht hierher. Wie sieht es denn eigentlich aus mit Lesungen im Augenblick, so nach unserer grausligen Lockdown-Zeit und der Corona-Zeit?
Ja, erfreulicherweise tut sich jetzt was. Also es sind jetzt einige Anfragen gekommen für Mai, Juni bis in Juli rein. Und ich bin froh, dass endlich wieder was geht, weil letztes Jahr war sozusagen gar nichts. Ich war in der Glockenbach-Buchhandlung zur Aufnahme vom Podcast von der Glockenbach-Welle, aber ich glaube, das war mein einziger In-House-Termin. Ansonsten mache ich ja die Spaziergänge, die Romanspaziergänge auf den Spuren von ... Dann kommt immer der jeweilige Themenbezug und die konnten erfreulicherweise stattfinden.
Na, das war wenigstens was.
War ein bisschen Kontakt zu den Leserinnen und Lesern, weil das ja doch fehlt, wenn man so am Schreibtisch
durchaus,
sitzt.
Durchaus, ja. Da kommen wir aber auf jeden Fall nachher nochmal drauf zurück. Ich habe gelesen, dass das, was du heute gelesen hast und was das Buch anbietet, ein historischer Gesellschaftsroman ist. Ein schönes Wort. Was ist ein historischer Gesellschaftsroman?
Ja, diese Bezeichnung verfolgt mich. Ich habe da mal den Preis für bekommen und fand es sehr interessant. Weil letztlich, denke ich, ist jeder Roman ein Gesellschaftsroman, weil es geht ja immer um Gesellschaft. Historisch ist natürlich klar, weil es immer der Blick zurück ist bei mir ins 20. Jahrhundert, ins frühe 20. Jahrhundert. Und ich denke halt, Gesellschaft muss sein, weil es geht ja um Menschen, es geht um ihr Leben, wie sie es gelebt haben, wie sie miteinander gelebt haben, wie sie miteinander auf Ereignisse reagieren. Insofern, ja, denke ich, kann man es nicht anders füllen. Okay. Als ein Roman ist immer so.
Ich finde es eine schöne Vokabel.
Ja, es klingt gut.
Es gibt dem Ganzen so einen gewissen voluminösen Rahmen. Und manchmal muss man auch eine gute Verpackung haben. Und ich meine, du bist ja ohnehin Meisterin der Worte. Ist das von dir gewesen an der Stelle?
Also,
oder ist das
wie
der
gesagt,
Verlag
das ist, ich habe mal den goldenen Homer für den, wie heißt es, für den besten historischen Gesellschafts- und Beziehungsroman. Und das habe ich natürlich als Urkunde an der Wand hängen, kann ich mir jeden Morgen anschauen, also bevor ich losschreibe.
Das ist eine tolle, tolle Geschichte. Ja. Also ich finde das schön. Es gibt etwas, was mich eigentlich, seitdem ich hier in München in Sachen Literatur unterwegs bin, etwas mehr auch lokal unterwegs bin, immer erstaunt. Nämlich diese ungebrochene, seit 15 Jahren habe ich das Gefühl, ungebrochenes Interesse an dem Beginn des 20. Jahrhunderts. Das bedeutet, ich kenne viele Leute, die sich mit den Frauensituationen beschäftigen zu der Zeit, viele Leute, die sich mit anderen historischen Dingen beschäftigen. Vor 2 Wochen war jemand hier, der sich mit dem Bierkönig aus der Zeit beschäftigte und. Wie kommt dieses ungebrochene Interesse an genau dieser Zeit in München und Umgebung, das erlebe ich ja tatsächlich hier, zustande? Was denkst du?
Also ehrlich gesagt, nee, mich beschäftigt das, seit ich in München bin. Ich bin Mitte der 80er zum Studium nach München gekommen, also es sind jetzt schon über 30 Jahre, muss ich jetzt ganz vorsichtig sagen. Ich finde es eine spannende Zeit und kann mir das auch bei anderen so erklären, weil ich das oft als Feedback bekomme, weil in München damals alles möglich war. München war Kunststadt, München war Bohemstadt, München war politisch interessant, war die Zeit des Prinzregenten, die gute alte Zeit. Erstmal dann kommt der Krieg, dann kommt Revolution, da war München ganz rot, da war München ganz vorne. Mhm. Dann kommt das blutige Ende der Revolution, die 20er Jahre, die dann ja, wie wir alle wissen, 33 nicht in München, sondern von Berlin ausgehend in der Machtergreifung geendet haben, aber damit natürlich auch hier in München wieder Zeit des Nationalsozialismus. Und ich finde, in München sieht man, was in der Zeit alles möglich war und was passiert ist, und kann das hier sozusagen so im, München ist ja irgendwo ein Dorf, so im Kleinen für den großen Kosmos beobachten und nachvollziehen.
Ich verstehe, was du meinst, und ich würde dem auch sofort zustimmen, soweit ich damit mit der Vergangenheit in München vertraut bin. Was mich nur gewundert hat, ich begegne diesem Ausdruck, München ist sozusagen Kulturstadt Deutschlands, manchmal fehlt sogar dieses Hauptstadt nicht. Da habe ich dann so gedacht, zu der damaligen Zeit bin ich dabei, verstehe ich sofort. Ich denke, heute war das, was du sagtest, München ist ein Dorf, dann doch ein bisschen stärker, finde ich jedenfalls. Aber
das ist, ja, aber das ist ja das Schöne. Der Kontrast, das ist ja, ja so diese, da gab es auch mal eine Dissertation über München, das Herz, Berlin, der Kopf, über diese Rivalität. Ganz spannend. Ich weiß jetzt leider nicht, es war eine Autorin, also eine Studienkollegin, die ein paar Semester über mir war. Und das ist ja auch was, was sich wie ein roter Faden durch die Geschichte des 20. Jahrhunderts zieht. München misst sich immer an Berlin. Man fragt sich eigentlich, warum. Ich bin im Rheinland aufgewachsen. Also ich meine, Köln oder Düsseldorf oder Mainz hatten diese Ambitionen nie. Aber theoretisch, warum nicht? Aber München hat immer diesen Gegensatz zu Berlin gesucht und ist ja eigentlich bis heute, ne? Das kriegt man ja immer noch so mit.
In gewisser Weise schon, ja. Das denk ich auch.
Aber ich finde es auch ganz charmant, München als Dorf zu sehen, weil das Millionendorf, das hat doch auch
Ich sehe das auch nicht schlimm irgendwie. Ich muss nur manchmal schmunzeln. Wie bist du durch die Pandemie gekommen überhaupt?
So wie alle, mit einem blauen Auge. Ich meine, als Schriftstellerin habe ich natürlich den Vorteil, arbeitstechnisch hat sich nicht viel geändert. Im Gegenteil, es war recht ruhig, weil ja Lesungen, Veranstaltungen weggefallen sind, und ich konnte mich ganz aufs Schreiben konzentrieren. Was mir dann gefehlt hat, zeitweise waren ja die Bibliotheken zu, und ich bin ja eine leidenschaftliche Gängerin. Wie sagt man? Stabi-Sitzerin, Stabi-Besucherin, das hat mir gefehlt, da konnte ich nicht hin. Irgendwann durfte man Bücher wieder abholen, wenigstens das. Und natürlich eben so der direkte Austausch mit Leuten, weil wenn man so Stunden am Schreibtisch verbracht hat, dann brauche ich das, dann muss ich mal rausgehen, mit Leuten reden. Es war natürlich nur beschränkt möglich, aber das ist Jammern auf hohem Niveau, weil meine Arbeit an sich konnte ich ja machen.
Aber hast du irgendwie eine Veränderung, eine Verschiebung bemerkt von deinen Papierbüchern sozusagen zu den E-Books?
Nee, das eigentlich interessanterweise nicht. Also, weiß nicht, wo, das hätte ich auch gedacht, aber Gott sei Dank, was ich ja sehr schön finde, haben ja viele eben gerade ihre Liebe wieder zu Buchhandlungen entdeckt und festgestellt, das ist was anderes als eben bei elektronischen Händlern zu kaufen. Man konnte ja Gott sei Dank in Buchhandlungen gehen und also nicht direkt unbedingt in den Laden, aber man konnte seine Bücher bestellen und abholen. Und ich hatte das Gefühl, dass das für viele doch eine Entdeckung war, die sie sehr positiv bewertet haben. Und das fand ich sehr schön, was vielleicht dazu beigetragen hat, dass nicht so viel mehr E-Books.
Ja, ich wollte das gar nicht wertend meinen, sondern einfach nachfragen, weil ich versuche, das herauszukriegen, tatsächlich auch aus meinen Gästen, ob da irgendwie etwas passiert ist. Aber bislang erlebe ich da keine großen Verschiebungen.
Oder sowas. Es ist verblüffend. Ich hätte auch gedacht, oder jetzt, wo über Papiermangel an allen Ecken berichtet wird, hätte ich auch gedacht, dass das E-Book da einen Schub kriegt. Aber weiß nicht, also zumindest bislang ist es nicht feststellbar. Vielleicht kommt es noch. Ja, vor allem sind Buchhandlungen ja wirklich besondere Orte. Also man merkt ja, mich hat so erstaunt, dass einige Leute festgestellt haben, da kriege ich das Buch ja am nächsten Tag, wenn ich es heute bestelle und so, weil ich dachte, es ist eigentlich bekannt. Und auf der anderen Seite kriege ich noch so viel mehr Anregung. Ich meine, da sind Tische, das ist ja auch in meiner Buchhandlung ja immer Thema, da kann ich lesen, da kann ich stöbern, da kann ich nachfragen, da kann ich Entdeckungen machen. Ist doch toll, wenn das wieder so ein bisschen mehr ins Bewusstsein rückt, weil eine Buchhandlung ist ja schon ein bisschen mehr als ein Drogeriemarkt, wo ich mein Shampoo kaufe oder so.
Das ist richtig, ja, es riecht besser, auf jeden Fall.
Kommt aufs Shampoo an.
Ja gut, aber dieses Gemisch ist dann meistens doch etwas.
Man könnte ja auch bei der Buchhandlung so am Eingang noch so einen Rosenduftsprüher oder
am besten noch diese Tannenbäumchen aus den Autos. Ja, das fehlt noch. Dann gehe ich da wirklich nicht mehr rein. Nein. Ich war ganz überrascht. Ich weiß ja, dass du fleißig bist und ich weiß ja, dass du viele Romane geschrieben hast und auch viele Anthologien, in denen du drin steckst. Aber dass du in den letzten 22 Jahren auch 22 Romane geschrieben hast, das ist, also muss ich gestehen,
Hut ab. Jetzt ehrlich gesagt selber auch überrascht.
Also es gibt eine Aufstellung tatsächlich. Also es gibt, ich habe da gesehen und habe mal geguckt, was hat er denn geschrieben, wollte ich einfach mal sehen. Und dann habe ich durchgezählt. Es sind 22 Jahre von 2000 bis jetzt, sind 22 Romane. Also das muss man ja erstmal schreiben. Wie machst du das?
Ja, jetzt sage ich immer fairerweise, also der Roman, der 2000, als mein erster erschienen ist, den habe ich schon 97 geschrieben. Nein, also nein. So gesehen habe ich immer so ein bisschen vorgearbeitet, weil mich letztens auch jemand angesprochen hat, in den letzten 2 Jahren sind auch mehrere Bücher erschienen.
Genau,
die habe ich natürlich nicht alle in den 2 Jahren geschrieben, sondern das hat sich auch so ein bisschen angestaut, weil manchmal schleppe ich was mit. Auf der anderen Seite ist bei mir schon so, ich bin da so ein bisschen wie meine Henny aus dem Buch. Ich lebe in Geschichten. Meine Mutter hat es immer schon als Kind zu mir gesagt. So, ich habe immer irgendwas im Kopf, an dem ich rumspinne. Und irgendwann habe ich halt angefangen mit dem Schreiben. Also ich schreibe schon, das muss ich sagen, eigentlich immer an irgendwas. Und habe jetzt halt das Glück seit 22 Jahren, wie du dann festgestellt hast, dass ich bislang auch immer alles irgendwie untergebracht habe im
Das ist auch eine Leistung. Also das ist nicht so einfach. Aber ich finde das toll. Das ist schwer unterzubringen. Ich habe viele Menschen hier sitzen, die sagen, oh, es ist schwer, in die Verlage zu kommen. Und es gibt ja auch schon mittlerweile große Hürden. So nach der Devise, reichen Sie uns nichts ein, was wir nicht irgendwie über einen Agenten kommen.
Genau.
Hast du einen Agenten?
Ja. Also ich habe seit vielen Jahren eine Agentin und muss gestehen, ich habe ja früher auch bei Literaturzeitschriften gearbeitet und bin so zufällig reingestolpert. Ich hatte jetzt nicht als Lebensziel, Bücher zu schreiben. Ich habe immer über Autoren, über Schriftstellerinnen geschrieben, viele Künstlerinterviews gemacht und das auch immer so bewundert und dachte, boah, toll. Ich hatte auch bei einer Literaturzeitschrift nämlich mal den Job, dass ich den armen Menschen, die veröffentlichen wollten, die Absagebriefe schreiben durfte. Und da habe ich mir immer geschworen, nee, das tust du dir nicht an, ne? Dass dir da irgendwer so schreibt. Und man kennt ja die Floskeln, es sind wirklich Textbausteine. Und habe dann aber irgendwann meinen ersten Roman geschrieben und habe den tatsächlich eben ganz blauäugig losgeschickt und eine Zusage bekommen, gleich von einem angesehenen Verlag. Das war damals wirklich Glück und das ist über 20 Jahre her. Also das war Ende der 90er, als noch nicht alles über Agenten lief. Und danach habe ich aber recht bald eine Agentin mir gesucht, eben weil ich auch gesagt habe, nee, also da irgendwo anrufen und gucken, das ist nicht meins. Und da bin ich auch dankbar über diese Arbeitsteilung.
Also wir haben auch schon im Radio Agenten gehabt und da habe ich natürlich auch gefragt, wie macht ihr das, warum macht ihr das, was sind das für Menschen, die zu euch kommen und sowas. Also das sind ganz oftmals Leute, die auch ein bisschen scheu sind, die auch sich sehr fokussieren auf das Schreiben, aber letztendlich diesen Business-Teil daran nicht mögen und sich nicht gut verkaufen können und auch gar nicht wollen. Und dafür ist das ja gut. Ich meine, warum denn nicht?
Ja, vor allem ist es sehr angenehm. Ich habe mit meiner Lektorin immer nur das Inhaltliche zu bereden, also finanzielle Dinge spielen da keine Rolle. Das finde ich sehr wichtig. Also für mich ist es auch ganz wichtig, eine Agentin zu haben. Der kann ich, und wir haben da eine gute Arbeitsteilung, der kann ich alles, worauf ich keine Lust habe, hinschieben.
Ja, super.
Das ist ihr Job.
Aber da hast du auch die Hände frei zum Schreiben.
Ja, genau.
Ne? Das ist ganz sicherlich ganz wichtig. Bei den Mengen an Stoff, ich weiß ja auch einige von denen, ich habe ja auch einige so ein bisschen im Radio begleiten können, bei den Mengen an Stoff, wie machst du das? Hast du ein großes, gutes Archiv? Oder wie verhinderst du, dass du A, Dinge, die du schon berichtet hast, wieder berichtest, womöglich in der gleichen Art und Weise? Oder B, wie kannst du Versatzstücke aus einem Buch, das schon 16 Jahre alt ist, vielleicht nochmal verwenden? Gibt es da irgend sowas? Überschnitte?
Also bewusst nicht. Ich habe tatsächlich, wenn ich schreibe und lösche längere Passagen, das habe ich bei, man macht ja mittlerweile alles im Computer, habe ich mir so ein System angewöhnt, dass ich bei jeder Roman, also für jeden Roman habe ich ja eine eigene Unterrubrik und da habe ich immer die berühmte Datei gestrichene Passagen. Und ich habe mal mit einer Freundin, die auch schreibt, wir hatten mal überlegt, ob wir das nicht mal professionell anbieten für Leute, die in Verlegenheit sind. Wir hätten da noch so ein paar Seiten abzugeben. Kann man vielleicht was draus machen, so Patchwork-artig. Ja, ich meine, natürlich habe ich so ein eigenes System mit meinen Stoffen, mit dem, was ich sammle. Also ich bin ja auch ständig auf Sammeltour, sage ich mal. Wenn ich ein Buch sehe, wo ich denke, oh, interessanter Stoff wird gekauft und habe dann natürlich in meinem Regal da auch eine eigene Ordnung, sammle Zeitungsausschnitte und so weiter. Das braucht man halt schon, denke ich. Und dann merke ich, dass ich jetzt immer mehr anfange, weil ich mir mit den München-Romanen ja auch so ein bisschen einen eigenen Kosmos erarbeitet habe. So, da sind ja viele, die eben in derselben Zeit spielen, dass dann jemand mal bei den Hirschvogels einkaufen geht aus dem Roman Das Haus der schönen Dinge oder die Buchhandlung in der Amalienstraße habe ich jetzt schon im nächsten Roman mal drin. Da musste jemand mal durch die Maxvorstadt schlendern und kommt zufällig an der Buchhandlung vorbei und solche Geschichten. Also, das hat schon so ein bisschen dann auch Absicht, aber ansonsten möchte ich mich eigentlich nicht unbedingt zitieren. Und ich weiß nicht, ich habe mal früher, als ich so anfing, über Rosendorfer einen Artikel geschrieben, der ist ja ganz witzig, und habe da wirklich Rosendorfer im Block gelesen. Und dann fiel mir auf, dass bei ihm in jedem Buch jemand kommt, der Gamaschen an den Schuhen hat und so. Und bestimmte Typen kommen immer wieder. Und dann dachte ich mir, also es hat er sicher mit Absicht gemacht, wenn man Rosendorfer gekannt hat, weiß man ja, der war ja so ein Schlitzohr. Aber dachte ich mir, ach nee, das will ich nicht unbedingt. Ich möchte da schon ein bisschen eine Variantenbreite drin haben.
Na, mir ist das aufgefallen, weil ich war ja, wir haben uns kennengelernt bei einem Spaziergang. Ich weiß nicht mehr genau, um welches Thema es ging, aber ich weiß auch, in welchen Ecken wir so gestanden haben, das weiß ich noch. Und da ist mir dann aufgefallen, da ging es auch ums Dritte Reich und um irgendwelche Villen dann entsprechend. Das weiß ich wohl noch. Und natürlich kommt dieses Thema zwanghaft immer wieder. Und auch bestimmte ja, Menschen tauchen wieder auf. Ich meine, die Brachvogel habe ich von dir vorher noch nicht gehört, aber wird wahrscheinlich auch schon mal hier und da gewesen sein. Weil man kommt ja an denen nicht vorbei, letztendlich. Und ich meinte es eher an der Stelle, dass du aufpassen musst, was vielleicht machst du das, ich weiß es nicht. Wenn ich mir überlege, ich würde über diese Zeit schreiben, die ja doch relativ eng beieinander ist, wie würde ich das machen, dass ich über die Brachvogel nicht dreimal dasselbe erzähle oder sowas, ja? Oder über die Ravenclaw zum Beispiel oder sowas.
Ja, ich meine, da sind wir wieder beim Thema. München ist ein Dorf und letztlich kennt hier jeder jeden oder man lernt ständig jemanden kennen. Das war früher nicht anders, als es heute ist. Und deswegen ist natürlich einfach auch so ein bestimmter Kosmos immer da. Mir ist aufgefallen, ich habe jetzt eben nach der Buchhandlung in der Amalienstraße einen Roman über Maria Mark geschrieben, über die Frau von Franz Mark. Und es ist dieselbe Zeit und die ist in denselben Straßen unterwegs. Und die war ja dann auch mit der Werefkin befreundet und der Münter und so weiter. Und interessant ist, dass diese Frauen keine Berührungspunkte zur Frauenbewegung haben, die in der Buchhandlung eine Rolle spielen. Und dann dachte ich mir, das ist schon eigenartig. Aber es war wohl, ich habe dann auch in einem Buch einen Hinweis gefunden, das hat die nicht interessiert. Diese Malerinnen waren anderweitig beschäftigt. Die haben sich da nicht gekümmert. Und so denke ich, ist es vielleicht auch immer so, jede Gruppe, heute würde man sagen, jede Blase ist so für sich. So war das damals auch ein bisschen.
Ja, das Ähnliches habe ich auch gehört von Ingvild Richardson, die sich ja sehr
Genau,
damit
mit der hatte
beschäftigt.
ich darüber gesprochen.
Ne?
Genau,
Und
die ist
da
da.
kam das genauso, dass eben man eigentlich denken könnte, die mehr oder weniger intellektuellen Frauen der damaligen Zeit, die hätten natürlich sagen müssen, hey, wir müssen uns kümmern um die Bewegung der Frauen, um die Frauenrechte und so weiter. Muss ja nicht jeder auf die Barrikaden gehen, aber sich dafür interessieren. Aber genau das ist nicht passiert. Und das oder jedenfalls nicht so, wie man es erwarten würde heutzutage aus unserer
Genau.
Sicht.
Und das finde ich gerade deswegen interessant, also gerade bei den Malerinnen und dann den Nicht-Berührungspunkten mit der Frauenbewegung, weil das Café Luitpold war für die Schülerinnen der Damenakademie, wo Münter, die Maria Mark, damals noch Maria Frank, alle waren der Treffpunkt, und es ist auch der Treffpunkt der Frauen von der Frauenbewegung. Das heißt, jede Wette, die haben sich zumindest vom Sehen gekannt.
Ja, sicher.
Aber die haben nichts miteinander zu tun gehabt. Mhm. Und das finde ich eigentlich auch sehr spannend.
Nee, das ist ganz gut. Mhm. Und insofern bist du auch dann weniger in Gefahr, sozusagen dich in einem Kreis zu drehen. Das ist
ja, ich denke auch, es ist bei mir ja auch die Mischung aus fiktiven und realen Stoffen. Mhm. Ich habe ja auch überwiegend eben fiktive, wie die Buchhandlung bei meinem Kaufhausroman war das so, dass ich auch ganz bewusst mir dann die Figuren ausdenke und nur anlehne an reale Figuren. Und da hat man natürlich dann auch wieder einen Variantenreichtum.
Jetzt haben wir relativ viel drumherum geredet um das Buch, aber vielleicht hilfst du den HörerInnen ein bisschen in Bezug auf den Inhalt. Ein bisschen was wissen wir, es geht um die Buchhandlung und genau, um deine Protagonisten, aber vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr erzählen, was in dem Buch passiert.
Viel.
Das hoffe ja, ich. Ja,
also, ich weiß es auch. Also dieser Roman, es klang ja schon bei den Lesestellen an, hat natürlich zwei Hauptfiguren, Ellie und Henny. Das sind zwei junge Frauen zu Beginn der Handlung 16, 17 und dann so Anfang 20 im Laufe der Jahre, die eben zwischen 1910 und 1919 in München einmal die Ausbildung, also die Ellie, die Ausbildung zur Buchhandelsgehilfin macht. Henny kann sie nicht machen, wie wir schon gehört haben, und über diese Buchhandlung in diese Künstlerkreise reinkommen. Ellie kommt durch ihre Mutter Ditta, die eben die Witwe eines Offiziers ist und in den Bohemkreisen unterwegs ist, ganz dick mit der Reventlow befreundet war, hat sie diese Kontakte zur Künstlerszene. Über die Buchhandlung kriegt sie Kontakt zur Frauenbewegung, zu dieser ganzen Schriftstellerinnen-Szene und natürlich dann, als der Krieg ausbricht, auch eben mit den verschiedenen, ja, erstmal Kriegsbefürworterinnen vor allem. Die Frauen der Frauenbewegung waren erstaunlich kriegsbegeistert erstmal. Wie viele Intellektuelle, wir haben ja eben kurz über die Maler gesprochen, Franz Marc und diese Leute haben sich ja auch erstmal sehr positiv über den Krieg geäußert, und dann kippt ja die Stimmung und es geht natürlich in die Zeit über, da in München die Revolution ausbricht, wobei die Revolution, das klingt zu groß, in München war es ein sehr friedlicher Umsturz, das berühmte geflügelte Wort, Majestät, Gangensturm, wir haben Revolution.
Ja, genau, ja. Passt aber zu München,
genau,
in gewisser Weise. Aber nichtsdestotrotz sind auch einige Menschen zu Tode gekommen. So ist es nicht.
Also am Ende ist es ja leider auch sehr umgeschlagen und sehr grausig geworden. Ja.